Also Apostelgeschichte 13. Da waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger. Also der kam aus Nigeraria, denkt man mal. Jedenfalls war er schwarz. Und Lucius von Kyrene und Manathen, oder Manathen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war. Also ein fürstlicher Typ, König, ich. Und der Saulus. Was so viel heißt wie der Erwählte oder der Gewollte. So. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, da sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Berg, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, also die Gemeinde, und die Gemeinde legte ihnen die Hände auf und ließ sie ziehen. Haben wir letzte Woche schon gesehen, so ein, dass du entweder Gemeinde bauen kannst, oder einfach nur Gott folgen, ne? Und beobachten und sehen, so, was entsteht. Ne? So. Und die erste Gemeinde, ihr Geheimnis war nicht, dass sie so viel Heiligen Geist bekommen haben und so viel Wunder gemacht wurden und so viel Dämonenaustreibung und tausend zum Glauben kamen und sonst irgendwas. Ne? Oder ihre Hingabe zueinander oder ihre Kenntnis über Gottes Wort. Wer möchte nicht von uns mal von Paulus gelehrt werden? Ich würde echt gerne mit so ein paar kniffligen Sachen mal zu ihm gehen und einfach sagen, okay, wie sieht es wirklich aus? Ne? So Sachen, die ich schon jahrelang vor Gott bringe, aber naja, immer noch nicht ganz klar gelehrt bin. Ne? So, die ich immer noch zu Gott bringen muss, wenn die Situation kommt und ich denke, oh, okay, was ist jetzt richtig? So, die hatten tolle Lehrer damals. Ne? Und Gott hat in ganz besonderer Weise den Paulus auch gelehrt. So, selbst für die Apostel war das meiste noch ein Geheimnis in der alten Schrift. Ne? Aber Gott ist besonders auf Paulus eingegangen und hat ihm die Schrift einfach erklärt. So wie ich jetzt hier sitze, so saß Gott vor Paulus jeden Tag. Ne? So in Paulus wurden alle Geheimnisse aufgetan und es war Realität. So und Gott hat ihm gezeigt, so, was er eigentlich meint im Alten Testament. Ne? So ganz cool. Aber das war nicht das Krasse und das Machtvolle so damals in der Gemeinde, sondern wie wir das von Anfang an gelesen haben, war es einfach so diese, nicht dieses Blick, oh, wir sind jetzt Christen, so ein, ne, wir wissen jetzt, das ist Gesetz und Religion, so ein, du bist ein lebendiger Gott und wir sind neue Geschöpfe und du hast jetzt einen Plan mit uns. So, das war nicht dieser Blick, wir wollen jetzt Gemeinde bauen, wir wollen jetzt für Jesus wachsen, wir wollen jetzt einen neuen Gottesdienst formen, ne? So die perfekte Ordnung haben, das perfekte Art Abendmahl zu feiern, die perfekte Art zusammenzukommen, so, ne? So, oder die perfekte Art Christ zu sein oder wie man als Christ sein sollte, ne? Sondern es war einfach nur dieser innere Drang, einfach Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und für die Leute damals war es noch krasser als für uns heute, so, weil wir lesen es nur, aber wir haben überhaupt keinen Bezug dazu. So, was damals eigentlich passiert ist am Kreuz. Ne? Und ich habe mir das letztens nochmal durchgelesen. So ein, und ich meine, ich kann noch so viel darüber lesen und darüber nachdenken, Gott kann es mir noch so viel erklären, aber ich habe halt trotzdem so einen eingeschränkten Blick, weil ich lebe 2012 nach Christus. Ne? So ein, aber damals gab es, der einzige Weg, um zum Gott zu kommen, war halt so zu ein Jude zu werden, ne? Oder in diese jüdische Religion reinzugehen, und in diesen einen Ort, diesen Tempel und diese bestimmte Art gelehrt zu werden, zu empfangen. Ne? Gottes Wort zu hören und gleichzeitig auf die Art, wie die Juden das damals ausgelegt haben, ausgelegt zu bekommen. Ne? Die einzigste Art, wie du Gott begegnen konntest, war damals, laut der Juden, so ein, du musstest nach Jerusalem reisen zu diesem Tempel. Dort opfern so ein, ne? Und dort dieses Leben führen, wie es dir vorgeschrieben wurde. Da war dieser Tempel, so, an den die Menschen Jahrzehnte, Jahrhunderte gebaut haben, dieses diese Art, einen Gottesdienst zu feiern und Gott zu loben und zu erkennen, ne? Und Gott zu leben. So ein, da gab es diese Vorhof, so, wo jeder rein durfte. Ne? Und jeder, der da drin war, so ein, der hatte Gemeinschaft mit Gott, der war, hatte in dem Moment Erlösung, so, weil er sein Lamm dort geschlachtet hat. Ne? So ein Vergebung aller Sünden. Bis er wieder rausgegangen ist und weiter gesündigt hat. Ne? Aber bis zu dem Moment so ein, konnte er in der Gemeinschaft mit Gott stehen. Er hat sein Lamm gebracht, das Lamm wurde getötet für den Menschen und dann ging es erstmal ein Jahr weiter. Ne? So, und dann gab es diesen inneren Vorhof, ne? So diesen inneren Tempel, dieses innere Zelt, so ein Quatsch, dieses äußere Zelt, ne? Wo du rein bist, so, und da durfte nicht jeder rein, sondern da durften die Menschen rein, die gesagt haben, oh, ich möchte tiefer gehen. Ich möchte nicht nur erlöst sein, ich möchte nicht nur wissen, dass es Gott gibt und mein Lamm bringen und gerechtfertigt sein in Gott, sondern ich möchte ihm dienen. So, und das waren die Priester und die Leviten, ne? So, und die Diener am Haus und im Haus Gottes und an der Gemeinde Gottes. So, und wir kennen das, ne? Wir kommen zum Glauben und manche von uns, die gehen ihren Weg weiter, ne? Und die sind zufrieden mit ihrem Lämpchen und die sind zufrieden, erlöst zu sein. Aber dann gibt es welche, ne? So, und ich glaube, das sind die, die hier zum Teil sitzen. Ich, alle, so, manche sind noch nicht mal im inneren Vorhof hier. So, aber ne, so, das sind Leute, die einfach sagen, oh Jesus, ich möchte dir dienen. Ich bin so, so froh, so erfüllt, ich habe ein neues Leben. Und ich möchte was abgeben. Ich möchte benutzt werden. Ich möchte in deinem Willen stehen. Ich bin nicht zufrieden, Klempner zu werden. Ich möchte Menschenfischer werden. Oder ich möchte jemand werden, der Menschen berührt. So, du gibst mir so viel, ich möchte das abgeben. So, ich möchte noch mehr empfangen. Ich will Platz haben, ich will tiefer gehen mit deinem Geist. Und in diesem äußeren Zelt, da waren diese Leuchter, die befüllt werden mussten mit Öl. Ne? Das waren Lampen, die ständig gebrannt haben. Da waren diese Schaubrote, ne? So, die ständig erneuert werden mussten. So, und so weiter und so fort. Geräuchert wurde, ne? So ein, wir wissen von der Offenbarung und vom Neuen Testament her, dieses Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen, ne? So ein, also in diesem inneren Vorhof, das sind die Menschen, die sagen, ich möchte dienen. Und dann fangen sie an zu beten für die Leute um sie drumherum. Das ist ein Dienst. Das ist mehr Dienst als Klo zu putzen hier. Oder Geld zu geben. So ein, Mann, die Gemeinde braucht mehr Menschen, die mit dem Gebet hinter der Gemeinde stehen. Die Gemeinde mit Gebet tragen. So. Aber da waren noch die Schaubrote hingelegt haben. Weißt du, das sind die Christen, die sagen, ich möchte, lehre mich. So. Weil wenn Gott uns lehrt, dann haben wir so viel, dass wir andere lernen können. Ne? Dann haben wir einen tieferen Blick für Gottes Wort. So. Das sind die immer darauf achten, dass frisches Brot da liegt. So. Und Gottes Wort frisch gepredigt wird. Ne? So. Und die benutzt werden vom Heiligen Geist und vorbereitet in ihrer stillen Zeit nicht nur für sich oder die Familie, sondern ja für alle drumherum. Ne? So. Und da sind die Leuchter befüllen mit dem Öl. Wir wissen von Gottes Wort, Paulus hat das für uns ausgelegt, so, dass dieses Öl ein Bild ist für den Heiligen Geist. Ne? Der kommt in uns und der kommt aber auch auf uns. Und wir werden gesalbt, ne? Um mehr zu tun. Dinge, die uns so nicht möglich sind. So. Und genauso ist es auch hier in der Gemeinde. Ne? Es gibt Menschen, die sagen einfach von sich aus, ja, du bist alles. So, und ich möchte, du siehst ja einfach, das sind die Seelsorger der Gemeinde. Das sind die sich nach ihren Brüdern und Schwestern ausrichten. Die in eine Gemeinde kommen und schon empfangen und auch Gemeinschaft haben wollen wie jeder andere, aber die gleichzeitig immer so ein Auge auf die Gespräche haben, ne? Ein Ohr auf die Gespräche, ein Auge auf die Menschen. So, wie kann ich die segnen? Und ein guter Seelsorger ist nicht der auf die Menschen zugeht und die Hand auflegt und sagt, komm, lass uns beten, sondern ein guter Seelsorger, der die Gabe bekommen hat, das ist der irgendwas hört, ne, vielleicht nur nebenbei und anfängt zu beten, ohne dass der andere es mitkriegt. So, das ist der wirklich ein Herz hat für die Gemeinde. Ne? So, und wir Leiter der Gemeinde sollten das haben, ne? Diesen Drang Öl, dass das Öl nicht leer wird, ne? So, weißt du? Und dann gab es die das, naja, halt die aufgepasst haben, dass das Feuer nicht ausgeht. Ne? So, und die da in diesem Zelt sind und sagen, Gott, mit dir möchte ich einen Schritt tiefer gehen, als nur Retter zu sein, als nur ein Kind zu sein. Also das sind die sich danach ausstrecken zu brennen. Das sind die sich nicht zufrieden geben, wenn sie merken, oh, es Öl wird alle. Und die Flamme wird kleiner. Ne? Und es wird kälter um mich drumherum und in mir. So, ne? Sondern es sind die, die einfach sagen, ich möchte brennen. Und irgendwie brauche ich jetzt mehr. So, komm irgendwie in mein Leben, du weißt genau, welche Stelle. So, entweder zeig mir, was ob ich irgendwas tue oder nicht tue, was hindert, so dass ich mehr brenne. Ne? So, oder berühre mich an der Stelle und bringe mich dorthin, so dass ich selbst in der kältesten, schlimmsten Zeit heiß bin. So. Und dann gab es noch einen besonderen Ort. Ne? Dieser innere Tempel, dieser innere Raum. Ne? Dieser Allerheiligste. So. Und da durfte nur einmal im Jahr ein einzigster berufener Mensch rein. Ne? Dieser Hohepriester. So. Jeder wollte da rein. So. Jeder wollte, weißt du, du kamst in den Raum, hattest gar nicht viel zu tun, außer das Blut zu nehmen, das draußen geschlachtet wurde und ein bisschen zu besprengen. Auf der Bundeslade. Ne? So, und diese Holzkasten, das auch vergoldet war, ne? diese heilige Reinheit, mit diesem Sühnedeckel drauf, ne? Dieser Sühnedeckel, der das Gesetz verdeckt, ne? Für alles bezahlt. Ne? Und der Hohepriester ging nur rein, bespritzte sein Blut, aber er hat da was erlebt, so was kein Mensch sonst ja, so erleben durfte. So. Er hat Gott erlebt, ganz real. Weil dieser Allerheiligste, das war der Thron Gottes. Das war der Ort, näher konnte man Gott nicht sein in dieser Religion. Ne? Alle wollten da rein, alle wollten Gott mal so nah sehen. Ne? So. Aber das war unmöglich für die meisten. So. Weil die Religion ist so entstanden, dass, ja, dass es eher vererbt wurde, Hohepriester zu werden. Aber ist auch wurscht. So. Weil Jesus kam und hat gesagt, ich werde diesen Tempel in 3 Tagen neu aufbauen. Ne?
Ja, das geht doch gar nicht, wir haben da Jahrzehnte gebaut und so.
Ne? Jesus hat gesagt, ich werde den aufbauen in 3 Tagen. Einen reineren Tempel. Und was passiert? Er war am Kreuz und er hat seine Augen gesenkt und er hat die Welt hier verlassen und seine Leiden waren vorbei. Ne? So ein, und auf einmal dieses Erdbeben, dieser Riss und auf einmal dieser riesen fette Vorhang, der die Menschheit daran gehindert hat, zum Allerheiligsten reinzukommen und die Gegenwart Gottes zu sehen, ne? So dieser Zugang, der versperrt war, ist gerissen. Und alle Priester und Leviten und die außen im Vorhof, die standen da und sahen die Bundeslade und sahen das Allerheiligste. Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Und wenn Paulus hier kommt und sagt so, dieser Vorhang ist gerissen und jeder darf jetzt in diese Gegenwart kommen, so als ob es was ganz Natürliches ist, ne? So ein weiß, was natürlich ist, ist für jeden Neugeborenen. Das hat die Menschen entsetzt. Und egal, in welcher Synagoge er gesprochen hat weltweit, wenn er das gebracht hatte, dann war sofort jedem Juden klar, was es bedeutet, dass Jesus gestorben ist. Endlich im Allerheiligsten stehen. Ne? So, und das ist unser Gottesdienst. Ne? Jesus hat gesagt, unser Leben ist ein Gottesdienst. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind also sein Tempel geworden. 3 Tage später, als er gestorben ist, ist er auferstanden. Und somit war es besiegelt und beschlossen. Ne? So, jetzt sind wir der Tempel. Jetzt sind wir Priester. Seine auserwählten Priester. So, aber nicht Priester, die es nicht schaffen, in Gottes Gegenwart zu kommen, sondern Priester, die nur noch in einem Raum sich bewegen. Es gibt keinen Vorhof mehr. Ne? Es gibt auch kein Allerheiligstes mehr und kein Heiligstes. Ne? So, weil es muss nicht mehr geschlachtet werden. Man braucht also nicht mehr diesen Vorhof. Ne? So, und wir sind der Tempel geworden und der Allerheiligste, ja. So, das ist unser Leben mit Gott. Ne? So, hey, das ist was Besonderes. Und der Heilige Geist kommt hier und er spricht ab dem Moment an anders zu seinen Menschen als vorher. So, Jesus hat gesagt, ich schicke euch einen Heiligen Geist. Ihr habt ihn schon in euch, aber ich werde den zu euch senden und der wird auf euch kommen. So, und ihr werdet größere Wunder tun als ich. Weißt du, das ist ein Leben, was irgendwie manchmal total unmöglich und schwer scheint. Ja? So, weil du stehst da als Christ und du möchtest tiefer gehen mit Gott und du möchtest alle Grenzen sprengen und überhaupt keine Grenze mehr sehen. Du möchtest dir bewusst sein und in diesem Allerheiligsten einfach dein Leben führen. Ne? So immer in der realen Präsenz Gottes. Ohne Hindernis. Ne? Auch doch sind wir in der Welt. Und noch schlimmer in Deutschland. Ne? So, wo du von allem abgelenkt wirst, so was nur geht. Ne? So ein Leben, das dir wo jeder und alles um dich drumherum sagt, so, und das ist Sicherheit und das nicht. Ne? So, und das ist wirklich und wahr und das nicht. So, und du musst spielen, du brauchst Unterhaltung. So, ein Mensch, der einfach zufrieden ist, das geht nicht. So, und um zufrieden zu sein, brauchst du das und jenes. Ne? So, und um glücklich zu sein, brauchst du Urlaub. So, da musst du das und das haben. So, da brauchst du deine abendliche Ablenkung, so und sonst was. So, weißt du, und keine Ahnung, so. Ich glaube, es ist leichter in Amerika Jesus nachzufolgen als in Deutschland. So. Na, denk mal drüber nach. Erkläre ich dir später nochmal. So. Aber ich, keine Ahnung, so egal wo ich mich umsehe in der Welt, ne, so ein. Ich finde, Deutschland ist es am schwersten, irgendwie so ein Christsein zu leben. So ein, weil es einfach vom Drumherum schon so unmöglich scheint. Ne? So ein, selbst wir Christen, wir fliegen total aus so, und gehen den Schritt mit. Ne? Weil irgendwie dieser Blick fehlt für das Natürliche, Gottnatürliche, Übernatürliche. So ein, weißt du, weil wir Christen denken doch auch so, naja, wir müssen in Länder gehen, wo keine Wirtschaft ist und Wirtschaft bringen. So, wir müssen da Wasser bringen, wir müssen da Strom bringen, wir müssen das Internet bringen, damit jeder in der Welt rumspielen kann. So, und, ne, die armen Menschen, so, die können doch nicht leben, das ist doch nicht würdig, so zu leben. Die leben da auf der Straße oder im Sand. So, die leben mit ihrem Kopf auf dem Stein und haben kein weiches Kissen. Wir müssen Betten kriegen. So, und wir müssen ihnen neue Sachen bringen. So, und, weißt du, die brauchen auch ein iPod. So, und ohne iPod macht es doch keinen Spaß. So, und, das sind. Und dabei sind das echt die glücklichsten Menschen überhaupt. So, bevor wir kommen und die Welt dahin bringen. Ne? Weil die sind nicht abgelenkt. So, da ist niemand, der so blind ist und sagt, das ist wichtig und das ist unwichtig. Die leben von Tag zu Tag und sind glücklich damit. So, und die leben von Tag zu Tag und lieben und feiern ihren Gott. Die lieben ihre Familie, die nehmen die Zeit. So, und, weißt du, da ist kein Mann, der beim Fußball sitzt im Dschungel und so, und seine Kinder da vernachlässigt oder seine Frau. Da ist keine Frau, die nur shoppen ist und alles Geld dafür verpasst. Dann Spaß. So, weißt du, sondern die leben halt. Ne? Die wissen, was wichtig ist und die wissen auch, die wissen nicht, was unwichtig ist. Na klar, ist es da genauso schwer und du hast auch deine Anfechtungen, aber ja, so dieser Luxus ist nicht unbedingt ein Segen. Ne? Jesus hat gesagt, es ist super schwer für einen Reichen überhaupt ins Himmelreich zu kommen. Das stimmt. Hey, wir sind die reichsten Menschen der Welt. So. Ich muss 10 Minuten meinen. Na, ist egal, ein anderes Beispiel. Ich muss. Keine Ahnung, ich mache einen Wasserhahn auf, ich werde nie verdursten, ich werde nie verhungern, so, ich werde nie frieren. So, ich kann noch so arm sein hier und auf der Straße leben und trotzdem reicher sein als die Leute in Indien. Ne? So, ich brauche nur in die nächste Ecke zu gehen und dann kann ich mich duschen, dann kann ich mich ernähren. So, ich kenne so viele Menschen, die sorgen auch überhaupt nicht für sich selbst. Müssen sie auch nicht. Die rennen einfach von Person zu Person, von Organisation zu Organisation und ja, die haben alles, was sie brauchen. Was soll ich denn noch mehr? Ne? Weißt du, Paulus und die erste Gemeinde, die hatten noch einen anderen Blick. So, die haben geguckt und die haben gesehen, so, das, was wir brauchen, das ist die Hingabe an Gott. Ne? Und wenn ich mich hier beobachte, wie ich Gemeinde baue, dann stellt mich Gott oft an die Grenzen und macht meine Augen auf und lässt mich sehen, okay, was machst du denn gerade hier? Ne? Und ich denke so, okay, ich konzentriere mich mehr darauf, einen Kaffee zu machen. So, ich konzentriere mich mehr drauf, was wir noch nicht haben fürs Café, ne? Wie wir Leute locken können, so, wie ein Gottesdienst aufgebaut ist, so, wie eine Gemeinde sein sollte oder was hier noch fehlt, so, wie man Dienste reinbringen kann und dieses und jenes und Geschirrspüler und was weiß ich. Alles Dinge, so, und Gott segnet das. Ne? Und wir leben nun mal in Deutschland, wäre ich doof, wenn ich es jetzt nicht ausnutze, ne? Aber halt diese Perspektive ist halt immer diese Sache. Ne? So, anstatt einfach mich darauf zu konzentrieren, so ein Gemeinschaft mit Gott zu haben und das zu teilen, was er mir gibt für die Gemeinde, ist es halt oft so, dass ich mich in diesen Dingen bewege, ne? Und das Eigentliche total vernachlässige. Und dann wundert es nicht, dass es Christen gibt, die halt immer wieder rumheulen und sagen, ich hab Gott nicht so, ich höre Gott nicht, ich fühle mich nicht so. Ne? So, wenn du die Leute beobachtest und was sie sehen, dass sie auch die ganze Zeit nur sich um sich selbst drehen. Und auch wenn sie raus wollen, tun sie es nicht. So, ist mir unmöglich, und es ist nicht unmöglich. So, wir haben einen Geist in uns. Und die Leute hier, die waren so nah bei Gott. Die haben gefastet und dabei gedient. Und das Fasten bedeutet einfach nur Gott suchen, bei Gott sein und warten. So, und während ich warte und faste, ne, kann ich auch dienen. Wenn ich hier diene gerade, ich würde jetzt lieber oben sein in meinem Bett oder sonst wo. Ne? So, oder da sitzen, wo ihr gerade sitzt. Ich will ja gar nicht oben sein. Ich will schon im Gottesdienst sein. Ne? Aber ich will nicht hier sitzen und singen oder hier sitzen und quatschen. So, weil das bin nicht ich. Ne? So, ich wäre lieber im Hintergrund und ja, könnte essen und mich, weißt du, so ein, aber das ist halt nicht dran. So, wenn ich hier vorbereite und hier sitze, dann ist es für mich Fasten. Weil ich auf das verzichte, was ich will. Und ich sitze hier, um Gott zu erfahren. Ne? Um Gott zu geben, um gehorsam zu sein. Hey, das ist ein Fasten. Ein Fasten ist einfach nur, Witwen zu helfen. Das ist ein angenehmes Fasten, hat Jesus gesagt. Ne? Witwen und Waisen zu helfen. So, also geht es da nicht um Essen, sondern es geht darum, sein Leben hinzugeben. Ne? So, und zu vertrauen. Und die sitzen hier und die leben hier, leben hin und die sagen, ich möchte jetzt nicht meinen Willen tun, sondern ich werde einfach auf dich sehen. So. Ich möchte warten, was du hast. Und ich möchte so lange warten und wenn du redest, dann möchte ich gehorsam sein und den Weg auch gehen. Und der Heilige Geist kommt und der Heilige Geist redet und beruft. Ne? Und er sagt, so sendet mir die aus. Den Barnabas und den Saulus. Ich habe nämlich was mit dem vor. Vers 4. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Der Heilige Geist hat ihnen nicht gesagt, wohin sie ziehen sollen. Er hat nur gesagt, ich möchte ganz klar Barnabas und Saulus. So, die Gemeinde fastet und betet. So, legt die Hand auf und sagt, geht in Gott so, und seid gehorsam in einem. So, wir sind mit euch. Wenn ihr nicht hier seid physisch. So, ne? Und ich kann mir das vorstellen, dass Barnabas dann da stand so, und Paulus vielleicht fragt so, naja, okay, wo wollen wir denn hin, Barnabas? So, ne? Und Barnabas sagt so, naja, keine Ahnung, ich komme aus Zypern, das liegt mir auch noch voll im Herzen, vielleicht können wir mal nach Zypern. Zypern hat echt Not. So, und Paulus, okay, dann lass uns mal losgehen. Weißt du, das ist das, das was wir wirklich brauchen. Ne? So, ich habe das oft bei mir erlebt und auch bei anderen, dass wir oft tiefer gehen wollen und Gott gehorsam sein wollen. Ne? Und da kommt ein Ruf oder ein Wunsch so, ich möchte gern dienen. Ne? Und dann sitzen wir da und machen nichts. So, bleiben sitzen. Und spätestens nach 1-2 Wochen ist das weg. Ne? Entweder weil Gott dann gesagt hat, okay, wenn du dich nicht bewegst, dann gebe ich sie jemand anderen, weil das ist jetzt dran. So, ne? Oder ja, weil du schon wieder so weit weg bist, dass du gar nicht mehr bereit bist dafür. Ne? Und Gott wird dich ein bisschen später wieder antipsen. So, aber weißt du, zu folgen, gehorsam zu sein, heißt dann, den ersten Schritt zu tun, einfach loszugehen. Das ist nicht unweise und das ist nicht kein Vertrauen an, dass der Heilige Geist redet, sondern das ist Vertrauen. So, ich habe es mir aufgeschrieben, habe es wieder oben vergessen. So, aber in der Apostelgeschichte werden wir es noch sehen, dass Paulus ist auf seiner Missionsreise, ein paar Leute mit dabei, ne? Und die ziehen halt los, so ein Wissen, die haben einen Auftrag, gehen von Stadt zu Stadt, so und dann wollen sie die eine Stadt, ich habe halt die Namen alle vergessen, ist aber wurscht, so und Gott macht die Tür zu. So, der Heilige Geist sagt, auf dem Weg, wo sie schon zur Stadt sind, nee, da nicht. Also gehen sie einen anderen Weg. Und bei der Stadt sagt der Heilige Geist wieder, nee. Ne? Paulus hat so gesagt, der Heilige Geist hat uns verwehrt, so Türen zugemacht. So. Also, naja, gut, dann müssen wir nach Osten. Ne? Also laufen sie weiter. So, dann kommt irgendeine Stadt. So, weil Paulus in dieser Stadt kriegt auf einmal eine Vision so von Gott. So, gehe zu dem Typen mit Beinamen so und so in diese Stadt. Ne? Und er geht dahin zu dieser Stadt und in der Stadt so wird er geleitet durch diesen Typen zu einer anderen Stadt. Ich hoffe, es ist okay, dass ich jetzt den Namen nicht sage. So, ich kann es dir nochmal jedem geben. Dann, aber und du lest es einfach mal nach. So. Und dann sind sie in der Stadt und erzählen das Evangelium und dieser Kerkermeister kommt zum Glauben und Leute aus der Stadt kommen zum Glauben. Ne? Und dann guckt der Stadtrat und sagt, oh, wir wollen euch hier nicht haben, raus. Ne? Paulus und die Jünger gehen, schütteln sich einen Staub vom Schuh so, und gehen in die nächste Stadt nach Thessalonich. Ne? So, und Leute kommen zum Glauben, eine ganze Stadt. Ne? So ein, und eine coole Gemeinde entsteht. Ne? Und dann gehen sie in die nächste Stadt. So ein, weißt du, und es ist schade, wenn man sitzen bleibt so und denkt so, naja, ich warte, dem Gott zu dienen, so bis, ja, bis ich es überhaupt nicht mehr halten kann oder bis jemand zu mir kommt. Manchmal ist es so. Ne? Aber meistens, wenn du ein Herz hast, ich möchte gerne mehr dienen, so, dann bedeutet es, dass Gott dann von dir verlangt, okay, dann geh. So. Und dann fang an, so mutig einfach den Schritt zu gehen und zu dienen. So, dann fang an, einfach irgendwas in die Hand zu nehmen und anzufangen. So. Und wenn es nicht von Gott ist, dann wird es dir sagen. Vers 6. Und als sie, hat man Vers 5? Vers 5. Und als sie in Salami angekommen waren, da verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch den Johannes als Diener. Paulus, das war so seine Regel, er geht in eine neue Stadt und zuallererst in die Synagoge, bis er rausgeschmissen wird und dann quatscht er in der Stadt. So, Vers 6. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, da trafen sie einen Zauberer und einen falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus, der sich bei dem Statthalter Sergius, Paulus, aufhielt. Einem verständigen Mann. Und dieser ließ Barnabas und Saulus holen und er wünschte, das Wort Gottes zu hören. Total genial. Ein heidnischer Statthalter, so ein, das ist wie der Bürgermeister hier, der auf einmal so den Wunsch verspürt, oh, ich möchte irgendwie wissen, was die Bibel sagt. Und dann ruft er hier an und sagt, können wir nicht zwei, drei Leute kommen und mir erklären, so, was die Schrift sagt? Ne? Also ist voll Gott. So ein Vers 8, doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, der leistete ihnen Widerstand und suchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Barnabas ist da, Saulus ist da, so ein, ne? Und die erzählen, fangen an, das Evangelium zu erzählen, so ein, und dieser Statthalter hört und fängt an zu glauben und sagt, wow, wirklich? Jesus? So? Echt? Wow. Dieser Zauberer ist da und sieht in einem Moment zum nächsten, dass er alles gleich verliert, was er sich aufgebaut hat. Die ganze Stellung und die ganze Position, die er hat. Ne? Das ganze Geld und das Ansehen. Und er fängt an, dagegen zu kämpfen. Ihr habt das schon oft erlebt. Ne? So. Aber und ich sehe das auch in der Gemeinde oft. Gott schickt manchmal oder lässt zu, dass so Leute reinkommen, so die ganz laut und bewusst gegen das kämpfen, was Gott gerade wirkt. Ne? Oder in meinem Leben so. Irgendwelche Menschen, die, ich fange gerade an, Feuer wieder zu fangen und irgendwie so ein Herz zu entwickeln, tiefer zu gehen, mehr zu hören, ne? Zeit mit Gott zu haben im Privaten. So. Und das freut mich richtig und ich fange an, eine Predigt wieder zu hören oder die Bibel aufzuschlagen, fange an zu lesen. Ne? Und auf einmal kommt jemand oder irgendwas in mein Leben so, und auf einmal sehe ich auf einmal eine neue Interesse, die ich vorher noch nicht hatte. Irgendwas, was auch irgendwie Leidenschaft in mir entfacht. Ne? So, und auf einmal zieht es mich weg von diesem, was eigentlich das Einzige ist, was mich wirklich friedlich und freundlich machen würde, ne? Und endlich so mich tiefer bringen würde und glücklich machen würde. Ne? Und mein Blick wandert dahin und dann versteife ich mich darin. Ne? So, und du kannst dich entweder dem hingeben, genauso hier in der Gemeinde, wenn es eine Person ist, oder in deinem Leben eine Person, Freunde oder so, ne? Kennen wir das nicht? So ein, du hast in deinem Umfeld oder Arbeitskollegen oder Schulkameraden oder was weiß ich denn, so ein irgendwie, sagt man das überhaupt noch, Schulkameraden? Na, ist ja wurscht. So ein, jedenfalls deine Leute da in deiner Klasse, so, hast du, so mit denen du, weißt du, die bringen die ganze Zeit, bringen diese Menschen in dein Leben so ein, irgendwie einen anderen Blick und eine andere Wichtigkeit, ne? So ein irgendwas, so ein. Was dann, entweder bist du ruhig und du denkst, ja, dann sage ich dazu nichts und ich mache einfach meinen Weg, ne? Und höre zu, so ein. Oder du machst es auf die Art wie der Saulus. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an, also diesen Zauberer, und sprach: Oh, du Sohn des Teufels, du voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit. Ja, du wirst nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren. Und nun siehe, die Hand des Herrn, die kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich überfiel die Dunkelheit und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen konnten. Paulus nimmt kein Blatt vom Mund. Ich mag sowas. Ist so ein Typ echt, der sagt, was er denkt. Ne? Ist nicht immer zum Vorteil, wenn du gerade richtest oder wenn du gerade falsch liegst. Sondern auch wenn du richtig liegst und das gut ist, ne, dann ist es echt. Die Gemeinde braucht auch so Leute, ne, die einfach sagen, was sie denken. Das sind zwar die sich nicht viele Freunde machen, aber das sind die aufpassen, dass die Wege gerade bleiben. Ne. Meistens muss das der Pastor sein, armes Ich. Aber jedenfalls, Saulus, der steht da und der sieht den an und der sagt einfach, Halt's Maul. Er lässt überhaupt nicht zu, dass der weiterreden kann. Und er sagt dem König gleichzeitig, was das für jemand ist. Ne? Wenn du eine Gemeinde das siehst oder in deinem Umfeld oder Familie, dann sei klar und mach eine klare Grenze, auch wenn du weißt, jetzt bist du mal 10 Minuten nicht geliebt. Ne? Mach klar, was wirklich ist und was nicht. Ist total wichtig. Manchmal macht das dort mit mir, wenn ich total daneben liege. Dann sagt es mir ganz klar ins Gesicht so, geh in die Ecke, sei ruhig. Ne? Und ich sitze dann da und bin total immer noch sauer, weil ich denke, ich bin im Recht. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken und dann merke ich so, ja. Ne? Hey, es ist wichtig, dass wir uns lieben. Und das bedeutet halt auch so, dass wir manchmal sagen, Klappe. Du liegst total daneben. Weißt du, und das ist auch das, was auch manchmal echt schwerfällt, oder? Ich weiß nicht, ich kann nur als Pastor jetzt reden, jedenfalls sind das die Beispiele, die mir einfallen. Vielleicht hat das mit euch nicht viel zu tun, aber ihr habt bestimmt eigene Beispiele. Aber bei mir ist gerade zum Beispiel, ich will Gemeinde bauen und ich möchte keinen Kompromiss mit Gott machen. Aber dann kommen halt andere Christen, und das sind Brüder und Schwestern, jetzt nicht falsch verstehen. Ne? Aber die kommen an und sagen halt, also du musst Kompromiss machen. Du kannst nicht den Weg hier gehen, den die Bibel so sagt. Weil dann machst du dir nur Feinde und dann hast du überhaupt keinen Einfluss. Du musst so und so musst du das machen. Ne? Du kannst dich einfach auf Gott vertrauen, du musst es organisieren und planen und machen und tun. Ne? Du kannst nicht einfach nur rausgehen, Gottes Wort erklären. Das ist total dämlich, das macht man heute nicht mehr. Die Show must go on. Okay, du musst die Leute erreichen, umhauen und dann kommst du nebenbei ein bisschen mit dem Evangelium. Auch nicht zu dolle und nicht zu schnell, weil du könntest die verschrecken. Ne? Und dann sind sie nicht mehr da. Immer Stück für Stück. Weißt du, aber ich muss dann dastehen und sagen, halt Klappe. Ne? Mach du das, wie du willst, aber ich mach das so. Ne? Und ich werde für mich Verantwortung tragen und du für dich. Ne? Und es ist wichtig, dass wir Statement nehmen und einfach sagen, hey, du liegst falsch. Wir sind zwar Christen, wir sollen lieben, aber das heißt nicht, dass wir sollen klug sein. Ne? Aber demütig. Und nun siehe, die Hand, die kommt auf dich. Und das ist so cool, dieser Leiter, ne? Und der hat da alles, seine Fäden gestrickt und sogar den Statthalter geleitet und das Volk, ne? Weil er hat die Wunder getan und die Zeichen und hat erklärt, was in der Vergangenheit und in der Zukunft passieren wird und so weiter. Ne? Und auf einmal ist der geleitet hat, ne? Blind. Rennt total in den Raum blind umher und das ist ein cooles Bild für das, was er geistlich ist. Ne? Für sein ganzes Leben und schreit nach Hilfe. Oh bitte, führe du mich jetzt. Ne? Ich brauche jemanden, der mir einen Weg zeigt. Und ich finde Gott so krass, dass er das macht. Ja? Mit mir hat er das gemacht. Ich war so überheblich und so verdreht im Denken. Ne? Bevor ich zu ihm kam, dass ich viel zu stolz war, um überhaupt ein Lamm anzunehmen und jemanden, der bezahlt, weil ich habe es nicht gebraucht. Ich war zwar total am Ende und fertig, aber ich war viel zu weit oben und viel zu stolz, obwohl ich gebrochen war, um überhaupt Hilfe anzunehmen von Gott. Ne? Bis er mich blind gemacht hat. So blind, dass ich nur noch in meinem Leben umhergetappt bin und überhaupt nichts mehr gesehen habe. Überall angeeckt bin und gesagt habe, ich hatte keinen Sinn mehr. Und dann habe ich mich hingesetzt und wollte sterben. Ne? Und dann kam er und hat mich wieder sehend gemacht. Ganz neu sehend. Ne? Und so macht das mit uns. Herr, sei froh, wenn Gott dich blind macht. Weil manchmal brauchen wir das heute immer noch. Ne? Dass wir so überhoben und erhaben, so durch die Welt rennen oder unser Leben führen und alles selber in der Hand nehmen. Ne? Und auf einmal kommen Situationen, wo uns alles aus der Hand gleitet. Ne? Wir nur noch hilflos da sind und sagen, ich keine Ahnung, ich sehe gar nicht mehr. Ne? So. Weißt du, sei froh, wenn das passiert, dann kannst du sicher sein, dass nur ein kleiner Schrei in die richtige Richtung reicht und Gott macht deine Augen auf. Und auf einmal siehst du, ach, es ist überhaupt kein Chaos, es ist alles geordnet. Ne? So. Nichts gleitet hier aus der Hand, so, weil alles ist in Gottes Hand. So. Weißt du, wir brauchen diese Ruhe, wir brauchen auch diese Sicherheit. Ne? So, Vers 13, Paulus und seine Gefährten, Vers 12, als nun der Statthalter sah, was geschehen war, da wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Also er wurde nicht durch die Wunder gläubig, sondern er wurde gläubig, weil er Gottes Wort gehört hat und die Bestätigung durch das Wunder. So, wenn jemand zu dir kommt und sagt so, du musst Wunder tun, damit die Leute glauben, dann kannst du sagen, halt die Klappe. So, geh in deine Ecke, ich gehe meinen Weg weiter. So, die Leute brauchen die Wahrheit, das Licht. So, Vers 13, Paulus und seine Gefährten, und nicht die Werbe. Paulus und seine Gefährten aber, die fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylie. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Jetzt passiert was total Entscheidendes in Saulus sein Leben. Ne? Oder Paulus. Weil zuerst hieß es immer Barnabas und Paulus. Ne? Barnabas und Dings. Und jetzt, das ist das Krasse, Barnabas war der Paulus angenommen hat. Barnabas war der von Paulus gehört hat und hat gesagt, komm mit. Und der hat ihn unter die Arme genommen. Barnabas heißt der Tröster und der Bauer, ne? Und hat ihn zu den Aposteln gebracht und hat gesagt so, hey, stopp, ihr richtet meinen Freund hier nicht, der ist nämlich vom Heiligen Geist erfüllt und vom Neuen wiedergeboren. Ne? Und Barnabas fängt an, den Paulus zu lernen. Ist sozusagen der geistliche Papa, der Leiter. Jetzt sind sie auf ihrer ersten Missionsreise und da passiert was Großes. Gott bestimmt den Paulus und setzt ihn an erste Front. Setzt ihn über Barnabas im Dienst und sagt, das ist mein Apostel. Ja. Und ab jetzt heißt es nur noch Paulus und. Ja. Oder Paulus ohne. Und das ist für uns genauso wichtig, dass wir das lernen zu akzeptieren, dass Dinge, die wir vielleicht aufbauen, im Endeffekt jemand anderes fertig macht. Ja. Dinge, wo wir Steine rausholen und sehen und uns bemühen und alles besorgen, was man so braucht und sich investiert Tag und Nacht so, dass jemand anderes auf einmal kommt, wenn die Arbeit getan ist. Ne, wenn es nur noch heißt, ja, warten, dass ich ernten kann. Ne? Wenn alles von selber wächst. Dass Gott dann auf einmal zu uns kommt und sagt so, okay, geh mal jetzt zur Seite. Und dann holt er jemand anderen, der viel jünger ist vielleicht dahin, der weitermacht. Vielleicht wird mir das hier passieren. Ne? Gemeinde gründen, aber dann stellt Gott jemand anderen hierher, der dann Gemeinde leitet weiter. Ne? Und das hat was mit Stolz zu tun oder mit Demut. Ne? Genauso ist es auch in unserem Leben so. Weißt du, dieser Blick ist wichtig, es geht nur um dich. Und egal, was du machst, du bist eh oben. Ne? Ich will dir vertrauen, dass ich nicht zu kurz komme. Vers 14, sie aber zogen nach Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbattag in die Synagoge und setzten sich. Und nach der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten, da ließ die Obersten der Synagoge ihnen sagen, ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Das ist cool, Paulus hat natürlich das Evangelium, Wort der Erbauung. Da stand Paulus auf und gab ein Zeichen mit der Hand und sprach. So, pass auf vor den gesetzlichen Menschen. Und pass auf vor dein gesetzliche, jeder von uns hat so eine gesetzliche Ecke im Herzen. So eine Ecke, die sagt, so, ich muss und ich darf nicht. Ne? Ich glaube, die schrecklichsten Christen, die ich kennengelernt habe, das sind nicht die jetzt nicht so aktiv dienen oder Gottes Wort lernen oder sonst was, sondern überhaupt die schrecklichsten Menschen, die ich kenne, das sind die gesetzlichen Christen. Du fühlst dich nie wohl in ihrer Gegend, wart. Das sind die sagen, ich darf nicht zum Fußball, ne? So ein, ich kenne auch gesetzliche Pastoren, schrecklich. So ein, ich darf nicht zum Fußball, so, weil ich muss hier Gottes Wort halt lernen. Ne? Also dürft ihr das auch nicht. Ja. So ein, Gott hat zu mir gesagt, ich darf das nicht, also darfst du das auch nicht. Ja. So, weil ich will's. Und wenn du das machst, dann ist das gemein. So ein, weißt du? Und Gesetzlichkeit ist genau das Gleiche. So ein Gesetzlichkeit ist einfach der Tod für alles, was lebendig ist. So ein, wenn ich Steine um meine Pflanze setze, dann wird da nichts weiter rauswachsen. Ne? Ich habe die Grenze gesetzt. Und das Schlimme an Gesetzlichkeit ist, dass man anfängt mit einem Gesetz oder einer Regel oder einer Last. Ne? So ein, und dann nach und nach muss man alles tragen. Ne? Das ist einfach passiert so. So ein, wenn du gesetzliche Gemeinden kennst, dann ist es schrecklich, oder? Du gehst da rein und du weißt ganz genau, ich bin hier nicht akzeptiert. Und ich werde es auch nie sein. So ein, weißt du, jeder riecht nur, ne? So ein, und guckt ganz genau. So ein, ja, das darf man aber nicht, oder? So ein, das ist nicht okay, das ist nicht Jesus. So ein, also so wird das hier nicht gemacht. So ein, ne? So ein, das sind, so ein, und das Krasse bei der Gemeinde, wo Paulus jetzt redet, ne, das sind die Galater, die dann bald entstehen. So ein, aber lesen wir noch zu Ende. So, kommen wir mal drauf zurück. Wo war ich? Da stand Paulus auf und gab ihm Zeichen mit der Hand und sprach: Ihr israelitischen Männer und die ihr Gott fürchtet, hört zu. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhörte das Volk. Erhöhte das Volk, als sie Fremdlinge waren im Land Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Also, ihr Juden seid nicht besonders oder toll, sondern Gott hat einfach euch erhoben und Gott hat einfach gesagt, so, ihr seid jetzt das erhöhteste Volk überhaupt, so mein Volk. Und er ertrug ihre Art 40 Jahre lang. Ne? Gott hat euch erwählt, Gott hat euch berufen. So, es hat nichts mit euch zu tun, so, und Gott hat euch ertragen. So, ne? Und er vertilgte 7 Heidenvölker im Land Kanaan und teilte unter sie deren Land nach dem Los. Und danach, während etwa 450 Jahre, gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Und von da an begehrten sie einen König. Und Gott gab ihm Saul, den Sohn des Kis. Also den Erwählten, Saul, ein Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Wir wissen noch, sind wir schon durchgegangen durch 1. und 2. Samuel, das Bild für Johannes den Täufer, den Vorboten, ne? der alles vorbereitet. So, Samuel hat dann den David berufen und gesalbt. Ne? So, und ja. Gleich kommt der Paulus auch noch zum Johannes den Täufer und zu Jesus, ne? So, der genauso dann Vorbote war. So, aber lesen wir noch. Und Vers 22, glaube ich. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihn David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, ein Mann nach meinem Herzen, der all meinen Willen tun wird. Ist cool, oder? So, und David war überhaupt kein gesetzlicher Mann. Eher das Gegenteil. So, wir wissen, dass er nicht perfekt war oder heilig. Sondern trotzdem sagt Gott hier, ein Mann nach meinem Herzen. Ne? Willst du ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen sein, so dann sei einfach, guck dir ab, so, was David ausgemacht hat. So, und das war nicht seine Heiligkeit, sondern seine Liebe und Leidenschaft zu Gott. Das war alles. Von dessen Samen hatten Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt, nachdem Johannes vor seinem Auftreten dem ganzen Volk Israel eine Taufe der Buße verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf vollendete, da sprach er: Wer meint ihr, dass ich sei? Ich bin es nicht. Doch siehe, es kommt einer nach mir, für den ich nicht gut genug bin, die Schuhe von seinen Füßen zu lösen, der Jesus. Ihr Männer und Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams und die unter euch, die Gott fürchten, zu euch, die ist dieses Wort des Heils gesandt. Denn die, welche in Jerusalem wohnten und ihre Obersten, haben diesen nicht erkannt und haben die Stimme des Propheten, die an jedem Sabbat gelesen werden, durch ihr Urteilsspruch erfüllt. Und obgleich sie keine Todesschuld fanden, da verlangten sie doch von Pilatus, dass er hingerichtet werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihnen geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in ein Grab. Gott hat ihn aus den Toten her auferweckt. Und er ist mehrere Tage durch denen erschienen, 500 Leuten, die mit ihm aus Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, welche sein Zeugen sind vor dem Volk. Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn und heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckte, so dass er ihn nicht mehr zur Verwesung zurückkehren lassen sollte, hat er so ausgesprochen. Ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Darum spricht er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Denn David erst entschlafen, nachdem er sein Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hat, und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und er hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckte, der hat die Verwesung nicht gesehen. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diese Vergebung der Sünde vergündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. So habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist, seht, ihr Verächter, und ihr verwundert euch und werdet zunichte. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Als nun die Juden aus der Synagoge gegangen waren, da baten die Heiden drum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Tag, am Sabbat, verkündigt würden. Nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redeten und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Sie ermahnten sie, bei der Gnade Gottes zu bleiben. So. Tolle Predigt. Und im Endeffekt sagt es nichts anderes als, du bist Sünder und jemand anderes hat bezahlt. Und wer glaubt, der ist frei von seiner Schuld. Ne? So, und das ist krass, weil die Heiden hören das und die sagen, oh, wir möchten mehr hören. So, ich bitte dich so, offenbar uns mehr von der Wahrheit. Das habe ich so noch nie gehört. Das habe ich so noch nie gesehen. Das ist nicht das, was ich hier gelehrt bekomme, weil ich höre nur Ermahnung. So, das darfst du und das nicht. So sollst du aussehen und so nicht. Nur so darfst du riechen und so nicht. Ne? So, aber das ist ein ganz anderer Gott, ein ganz anderes Evangelium. Ne? So. Was sind die Heiden, die wollen mehr. Die wollen von diesem Gott als Vater hören. So, und für diesen Plan, für die Menschheit. Ne? Und da kommen dann diese gottesfürchtigen Juden an, so, und die Proselyten, ne? und dieses ganze Regime. So. Und das Krasse ist, dass Paulus ihnen nicht nur eine Predigt hält, sondern Paulus sagt nur, vergesst die Gnade nicht. Ne? So, ich ermahne euch, so, ich ermahne nicht mehr nur hier, sondern ich ermahne euch. So, und ich habe wirklich ermahnende Worte bei euch. So, bleibt bei der Gnade Gottes. Und lasst uns mal, dann sind wir fast fertig, da seid ihr erlöst, Galater aufmachen. Wie gesagt, das ist die Gemeinde hier. Und der Heilige Geist redet euch Paulus schon und bereitet vor, ne, und sagt so, bleib in der Gnade. Weil genau das ist passiert. Galater 1, Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Okay, ist das jetzt keine Gemeinde Jesu mehr? So ein, was für ein anderes Evangelium? Warum haben die sich von Gott abgewandt? Ne? So ein, muss ein krasses Evangelium sein. Ne? So ein, und dabei ist das neue Evangelium das alte. Ne? So das Gesetz. So Vers 7. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. So. Und Folgendes ist passiert. Junge Männer und Frauen, die sich bekehren zu Jesus Christus, Christen werden und so sind wie wir jetzt. Ne? Die einfach nichts mehr wollen, total begeistert sind für dieses, ja, für diese Gnade und Liebe von Gott. Ne? So, und die fangen an, Gemeinde zu bauen und die fangen an, sich regelmäßig zu treffen und einfach das zu tun, was wir gerade machen. Und danach noch abzuhängen und zu essen und ja, sich zu einfach zu genießen. Ne? So, weißt du, und auf einmal kommen ganz schnell Leute rein und bringen Verwirrung. Ne? So ein Evangelium, das sich richtig anhört, aber es nicht ist. Weil es genau das Gegenteil ist von dem, was Jesus gepredigt hat. Ne? So, nämlich so ein große Juden, die sagen, erfahrene Christen, so, die zu diesen jungen Christen kommen und sagen, ist schon süß, dass du dran glaubst, dass du nur glauben musst, ne, und in allem frei und gerechtfertigt bist. So. Weißt du, dass der Glauben dich errettet und so. Ne? So. Und das ist so richtig, weil Jesus ist ja das Lamm. Ne? So. Aber ne? Du willst doch heilig sein, oder? Du meinst es doch wirklich richtig ernst mit Gott. Ne? So, also gibt es da halt ein paar Sachen, die Gott schon gesagt hat. Weil Jesus hat ja gesagt, so, er ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Ne? So, weißt du, und da du es richtig ernst mit Gott meinst, dann musst du auch natürlich einen gewissen Weg gehen. Ne? So, und du kannst, das ist einfach, ja, wenn du erwachsen werden willst, so, dann muss dein Glaube eine Prüfung sein. Ne? Dann echter, heiliger, wahrer Glaube, so der zerbricht dich. So, da bist du belastet, weil ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz liebt Gott. Ne? So, du musst anfangen, so Dinge ernst zu meinen, so Dinge zu lassen. So, du musst Gottes Wort studieren und das tun, genau so, wie es da steht. Ne? So, du musst dich beschneiden lassen, du musst Jude werden. So, Hose runter. Komm, ich habe die Schere mit dabei. Meinst du es wirklich ernst? So, komm. Lass dich beschneiden. Paulus redet bald weiter und sagt dann, oh, ihr Gesetzlichen, so lasst euch doch verschneiden. Ne? Also kastrieren. So, sag nicht ich, sagte Paulus. So, weißt du, ihr seid Kastrierte. Ihr seid Eunuchen. So, weil ihr lasst euch mit Absicht verschneiden. So, ne, ihr seid nicht Beschnittene, sondern ihr seid geschlechtslos. So, unwürdig und unfähig, Frucht zu bringen. So, weißt du, und das Krasse ist, dass man das schnell annimmt. Ne? Zu mir kamen auch einige Christen, als ich zu Jesus kam. Ich war total begeistert für den Herrn und ich wollte einfach nur mehr. Ich wollte wachsen, ich wollte sein Wort. Er hat mich gelehrt, ich war total, war super. Ne? So, und dann kamen halt reifere Christen, die dann anfingen, so Kleinigkeiten reinzuschmeißen in mein christliches Leben, in meine Freiheit und Unbelassenheit mit Gott. Ne? So, und auf einmal, im Endeffekt ist es nichts anderes, als ob jemand einen neuen Vorhang webt, ne, zum Allerheiligsten. Und einmal im Jahr darfst du vielleicht rein, wenn du richtig bist. Ne? So. Und das Krasse ist so, wenn man nicht auf die Warnung vom Heiligen Geist oder Brüdern und Schwestern hört. Ne? So. Und das Krasse ist, es ist ein total anderes Evangelium. Ne? So. Weil ich bin nur einem frei und alles ist mir erlaubt. Auf der anderen Seite will ich aber nicht die Gnade ausnutzen, sondern möchte ein verändertes Leben haben und mich verändern. Und deswegen sagt Paulus hier, hey, guckt auf die Gnade, weil die Gnade die verändert. So. Sucht die Liebe und sucht Jesus, wenn du Gottes Wort lest, so, weil die Liebe verändert. Ne? So, die Güte Gottes, sagt die Bibel, ist das, was uns verändert. So. Es ist alles, was er bezahlt hat, so, was uns begeistert und was uns nach vorne bringt zu ihm. Ne? Nicht zu niemand kann uns das mal nehmen oder sollte uns davon trennen. Ne? So. Aber mich wundert, dass ihr euch so schnell abwendet. Was und die hatten auf einmal diesen Blick und das Gefühl, die ganze Gemeinde, ne, so ein, wir haben jetzt das richtige Evangelium. Wir haben ein besseres Evangelium. Das, was wir vorher geglaubt haben, das, was uns Paulus gepredigt hat, das ist nur ein halbes Evangelium. Ne? So ein, aber jetzt gehen wir richtig. Weißt du, wenn du zu einem Zombie werden willst, dann verändere das Evangelium. Und ich liebe das hier an Paulus, weißt du? Weil er ist nicht da, der dann, er ist kein Pastor, der halt sagt so, ja, der Heilige Geist wird es ihm schon zeigen, ich bete einfach weiter für ihn. So, ne? Oder der dann streichelt und sagt so, ach, mein Schäfchen. Ne? Sondern Paulus ist da und sagt, hey, du hast ein absolut anderes Evangelium als ich. So, und du hast dich von Gott abgewandt. So, weil würde er das nicht tun, dann wäre Galater ja, Zeugen Jehovas heute oder die Mormonen. Ne? So. Wir sind zur Freiheit berufen. Lesen wir noch den Schluss, dann sind wir fertig. Vers 38. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch... Oh nee, Quatsch. Vers 42. Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, da baten die Heiden drum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt wurden. Vers 44. Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Krass, oder? So, eine klare Botschaft. Einfach nur Licht. Und alle kommen, wie die Fliegen. So. Weißt du, was das für eine spannende Woche für die Stadt war? Kannst du dir vorstellen, du predigst an einem Gottesdienst, ne? So, und dann die ganze Woche hindurch, alle sind normal bei ihrem Alltag und Arbeit, aber jeder redet über nichts anderes als über diese paar Männer, die gesagt haben, Gott hat alles bezahlt und jeder darf jetzt zu Gott kommen, ne? Und darf Gemeinschaft haben mit ihm. So, das ist echt eine Erweckung. Vers 45. Als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, da wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und sogar lästerten. Ne? Und das ist halt das, es gibt einmal die Gesetzlichkeit und einmal das Religiöse. Ne? So, das sind die Gesetzlichkeit, richtig zu sein und Gott gefallen zu wollen und alle anderen damit einzuspannen und die Religiosität so ein ja, aus eigener Kraft so eine Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ne? Ohne, dass Gott Gemeinschaft hat. So. Und das ist halt das Krasse. So. Und wir müssen echt aufpassen, auch hier, so dass wir, weißt du, dass wir bei dem bleiben, so wozu wir halt berufen sind, ne, als Gemeinde. So. Uns zu widersetzen zu dem, was nach, von außen nach innen kommt und uns wegtreibt von diesem Evangelium. Ne? So. Weißt du, uns zu widersetzen und zu sagen ganz klar so, ich bin zufrieden mit Gott. Und was er macht, das macht er und was nicht, das nicht. Ja? So, ich bin zufrieden mit Gott. So, und für uns hier in der Gemeinde ist es auch wichtig, dass wir uns echt immer wieder bewusst machen, so, ich komme hierher, um nicht um Gemeinde zu sein, sondern ich komme hierher, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Ja? Und ich kenne einige, heute sind sie nicht da, aber ich kenne einige so, weißt du, die sagen, sie haben sich bekehrt und sind getauft und kommen zu den Gottesdiensten, ne? So, aber sobald sie die Räume hier verlassen, da leben sie so, als ob sie Jesus überhaupt nicht kennen, noch nie gehört haben, ne? So, weißt du, und du musst aufpassen, so dass du wirklich mit einer Perspektive herkommst, ne? So, und dann ist es immer gut, sich zu fragen, okay, warum schlafe ich jetzt nicht, sondern bin jetzt hier, ne? So, warum tue ich mir das an, so in den Gottesdienst zu kommen? So, okay, weil meine Eltern mich zwingen. So, aber warum noch? Ne? So, warum möchte ich auch in den Gottesdienst kommen? Auch wenn ich nicht möchte. So, ne? Wir kommen her, um von Gott zu hören. So, und wir kommen her, um Gott zu geben. Ne? So, weil wir alle gleichwertig so benutzt werden vom Heiligen Geist. So, weißt du, und ich möchte euch weiter herausfordern, laut zu beten. So, ich meine, ich möchte keine Gesetzlichkeit bringen und ich möchte auch nicht Gemeinde bauen. Ne? Eine Gemeinde muss beten laut. So, weil ich kenne auch Gemeinden, die beten alle laut. Die singen auch alle lauter als der andere neben ihnen. Ne? So, auch trotzdem ist da keine wirkliche tiefe Gemeinschaft. Vielleicht kennt ihr auch solche Gemeinden. Ne? Da funktioniert alles und alles läuft, so wie es laufen müsste. Ne? So, aber es ist halt ohne Gott irgendwie so. Ne? So, weißt du? Dann ist es besser, nicht zu beten, Lord. So, aber ich kenne das bei mir, ne, so dass ich oft überhaupt keinen richtigen Plan habe, ohne falsche Perspektive. Und dann sitze ich im Gebetsamt und fange ich an, dafür zu beten. Und während ich bete, denke ich, weil ich der Heilige Geist in mir wohnt, ne, und weil ja gleichzeitig in meinen Gebeten, wenn ich laut bin, so ein, fängt er an, auf einmal mir Sachen, ein Bibelvers oder irgendwas, ne, so ein, was ich gelernt habe oder gerade erst lerne, ne, so ein, irgendeine Situation in meinem Leben oder so, kommt hoch und auf einmal, während ich bete, verändert sich das, was ich eigentlich denke. Ne? Und auf einmal bete ich göttliche Wahrheit. Ne? Ich weiß, was ich gedacht habe und wie ich mich gefühlt habe, ne? Aber während ich bete, ich stehe vor Gott, ich rede mit Gott, und wenn ich schon berührt werde und meine Augen sich auftun, ne, so dann kann ich nicht einfach weiter im Fleisch reden, ne, oder denken. Und auf einmal fange ich an, ne, das Geistliche zu reden. Ne? So. Zum Beispiel, was weiß ich, ja, das ist keine Beispiele mehr, so, ne, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine, vielleicht nicht. So, aber wer laut betet, so, der hört Gott. So, das kann sogar was Privates sein. So, und wer laut betet, so, und der lässt doch zu, dass andere Gott hören. So, wer leise betet für sich, ist gut. Aber wir sind hier, um laut zu sein. So, leise beten kannst du zu Hause, und leise beten kannst du auf Arbeit. So, aber das ist halt Gemeinde. So. Wer hier leise betet, der verpasst super viel. So, weißt du? Und ich meine, Gott guckt nicht auf unsere Gebete und sagt so, das ist aber süß. Ja, ein bisschen primitiv vielleicht. So, oder das sind auch keine heiligen Worte. Ne? So, ich kenne einen Pastor aus England, wenn der betet, dann das ist halt Freestyle. Also der rappt alles, wenn er betet. Der kann nicht normal reden, sondern er redet halt normal, ne? Aber halt mit Beat. So. Jesus, du bist alles und ich danke dir so sehr und so weiter, was weiß ich, so, ne? So, die ganze Zeit, so, wenn er betet, dann nur Freestyle, nur Rap. Das ist seine Art, mit Gott zu reden. Ich habe da viele Gesichter neben mir gesehen, es war so Pastorenkonferenz, so, weißt du, so total schockiert oder so, oder so, naja, das ist jetzt, keine Ahnung, ne? So, aber jeder von uns hat halt seine Art. Manche nehmen gar nicht viele Worte und sagen nur Danke. Ne? So, manche sagen, nehmen ganz wenig Worte, weil sie eine falsche Lehre haben. Ne? Kennt ihr diesen Bibelvers? Der wird dafür genommen für die Lehre. So, du sollst nicht viele Worte machen. Ne? Du sollst nicht plappern wie die Heiden oder so. So, und auf einmal werden sie unterdrückt, so, und dürfen nicht mehr frei reden. Ich kenne andere Verse, so, wo Gott einfach sagt, so, sei im Gebet den ganzen Tag. Ne? Komm zu mir und bitte nicht nur, sondern komm zu mir auch mit deinen Flehen. Das heißt, du wimmerst. Das heißt, du kommst immer wieder mit dem gleichen Ding und unterdrückst Gott so, ne? Also bedrückst ihn so. Kommst immer wieder und lässt nicht locker. So, ne? So, weißt du, manchmal ist es wichtig, wenig zu machen, und manchmal ist es okay, eine halbe Stunde lang zu beten. Ne? Manchmal habe ich eine halbe Stunde Predigt. Tut mir leid, heute nicht, sondern manchmal nur eine Stunde. Weißt du, und Gott möchte, dass wir so kommen. Und jemand hier ist mal zu mir gekommen und hat gesagt, so, naja, ich stecke in der Situation, das ist ein bisschen kompliziert. So, und ich bete die ganze Zeit so, dass, naja, dass das und das nicht so passiert. So, ne? So, weil Gott hat ja eh alles in seiner Hand, der weiß ja alles. Und so. Also habe ich den gefragt, warum betest du nicht direkt dafür? So, bete doch dafür, anstatt so ein dagegen oder sonst was. Nur weil du denkst, das ist heiliger. So, ne? So, sei einfach ehrlich, so wie du bist. So, Gott weiß doch eh, wie du fühlst. Ne? Und ich kann ja nicht A laut sagen und gleichzeitig B mir wünschen. Ne? So, und das war für ihn total, das hat er so nicht gelernt. Ne? So, Gott möchte, dass wir kommen. Weißt du, und wenn es einen Gott gibt, ein Ort gibt, wo wir wirklich laut sein sollen, so, dann ist es die Gemeinde. So, sei Licht. So, zuallererst eine Gemeinde. Weil wenn du es hier nicht schaffst, dann bist du es draußen auch nicht. So, wenn du hier schon dich versteckst und deine Leidenschaft und Liebe für Jesus nicht laut darbringen willst, oder deine Sorgen oder deine Schwächen, so, dann machst du es auch draußen nicht. Und das Schlimmste in der Gemeinde ist so, wenn man nicht in Schwachheit zueinander kommt. Paulus hat gesagt, ich darf hier in Schwachheit kommen. Oder ich bin in Schwachheit zu euch gekommen. Wenn ihr wollt, komme ich in Stärke. Aber in Schwachheit ist mir lieber. So, weißt du, und das ist super wichtig, weil 3 Tage später hat Jesus ein Tempel aufgebaut. Innerhalb von einem Klick. Und das sind wir. So, hey, wenn wir hier nicht in Schwachheit zueinander kommen, dann sind wir nicht echt. So, weil wir sind nun mal alle schwach, wir sind nun mal alle Sünder und wir haben alle zu kämpfen. Im Neuen Testament steht ganz klar so, erzählt euch die Sünden und betet füreinander. Ne? Das bedeutet nicht, dass wir ankommen sollen, ich habe heute gesündigt gegen das. Ne? Hier, ich müsste mal kurz vor die Gemeinde, ich habe heute einen Keks geklaut. Ne? So ein, oder was weiß ich denn? So ein, ich habe heute keine Bibel gelesen. So ein, oh! Ne? Sondern Sünde zueinander zu bekennen, das bedeutet, dass man an einen Ort kommt, in eine Versammlung und einfach sagt so, Mann, ich habe gerade keine Liebe für Gott. So, ich will das, dass es nicht so ist, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe keine Lust zu beten, ich habe keine Lust Bibel zu lesen, das ist mir alles so viel gerade. Ne? So, ich will das und ich versuche es auch immer, aber irgendwie, sobald ich anfange, schlafe ich ein oder ach, guck dann doch einen Film oder sonst was. So, ne? So, ich kenne niemanden, der dem es nicht so geht oder nicht so ging mal. Ne? So, weißt du, wenn man kommt und ehrlich ist und einfach sagt so, ich habe überhaupt keinen Bock zu dienen gerade. Ich bin sowieso schon überfordert und so. So, ich möchte einfach am liebsten nur Urlaub machen. So, ne? So, oder ich habe überhaupt keinen Bock, so mit den Menschen da draußen über Jesus zu reden. Ich habe da Angst davor. So, oder ich will es einfach nicht. So, ne? Ich fühle mich da total wie so ein Psychotyp oder sonst was. Ne? So, weißt du, wenn man anfängt, wirklich zu sein, wie man ist, so, dann kriegt man mit, so, wer man wirklich ist. Ne? Hey, in der Gemeinde, wir sind alles schwach und alle Sünder. Das ist unsere Stärke. Ne? Und zu kommen, und ich glaube das ganz fest, in der Gemeinde, wenn eine Gemeinde ihre Schwachheit klar macht und auslebt, nicht auslebt, aber sich der Schwachheit bewusst macht, ganz laut und ganz ehrlich. Das bedeutet nicht, dass man jede Sünde, für die man sich schämt, laut macht. Manchmal muss man gar nicht sagen, was man genau gesündigt hat. Ne? So. Aber wenn wir eine schwache Gemeinde sind, ne, so, dann, weißt du, ich glaube, dass das der Weg ist, wie eine Gemeinde stark wird. So. Dass das der einzigste Weg ist, wie eine Gemeinde wirklich stark wird. So, weil, wenn hier die Schwachheit laut ist, ne, und wir in Schwachheit zueinander kommen, so, weißt du, dann kriegst du auf einmal mit, so, ich bin gar nicht der Einzige. So, ich habe letztens, wir haben Besuch gehabt, so, und das ist ein junges Ehepaar, und die streiten sich die ganze Zeit. So, liegen nur im Zoff, ne, so, und jetzt machen sie in Leipzig gerade so ein Ehe, einfach die Ehepaare treffen sich, einfach nur mal so. Zum Kaffee trinken, quatschen und so weiter. Ein bisschen beten, Lobpreis und ein bisschen Lehre. Und dann erzählt man und tauscht aus. Ne? Und die Frauen dann für sich, die Männer für sich auch mal so eine halbe Stunde oder so, dann kommen wir da alle zusammen. So hat man gesagt, so ein Mann, ich dachte immer, ich bin der einzigste, wir sind das mieseste Ehepaar in der Gemeinde. Weil alle, du kommst zum Gottesdienst und alles sieht immer so perfekt aus. Keine Fehler. So, ne? Alle kommen und lächeln und freuen sich. So, und alle sind dankbar und erzählen, wie toll es zu Hause ist und was weiß ich. Ne? Sie erzählen halt nur nicht, was nicht toll ist zu Hause. Und dadurch, dass man nur erzählt, was toll ist in seinem Leben und gerade richtig läuft, entsteht halt schnell der Eindruck, dass überhaupt nichts da ist, was falsch läuft. Und du bist dann da und du denkst so, ich bin so unwürdig. Ich bin so schwach. Ich bin so ein Sünder. Ich kann das hier auch nicht sagen, ich würde mich total outen. Ne? So, ich kann doch jetzt nicht sagen, dass ich gerade überhaupt nicht Gott höre. So. Was denken denn die anderen von mir? So. Dann fängst du an zu schweigen. Ne? So. Und er hat gesagt, so ein, da wo alle Ehepaare zusammen waren, da hat er auf einmal mitbekriegt, so, dass die alle die gleichen Probleme haben. Und es ist total genial jetzt, so, weil wenn die in die Gemeinde kommen, so, dann fangen jetzt auf einmal an, diese Ehepaare miteinander zu quatschen. Ne? So, Männer fangen an zu beten. Hey, ich habe totale Probleme mit Frauen, mit Unzucht. So, andere Männer, die dann sagen so, ja, ich auch. Und dann sagt der andere Mann, ja, ich auch. Ne? Und dann sagen alle Männer, ja, ich auch. So, ist total genial. So Frauen, die, wo halt eine sich traut und sagt so, Mann, ich schaffe es einfach nicht, meinen Mann mich zu unterordnen. Ich mache das viel besser als er. Denke ich jedenfalls. Ne? So, und dann sagt die andere, ja, ich auch. Und die andere, ja, ich auch. Und dann sagen auf einmal alle, ja, ich auch. So, ne? Weißt du, und eine Gemeinde, die wirklich stark ist, ist die Gemeinde, die stark genug ist, so schwach untereinander zu sein. So. Weil dann auf einmal erhebst du den anderen und dich selbst so zu Gott. Ne? Und auf einmal schreien alle danach so, ja, du bist die Stärke. So, du bist da, du bist mit uns und du veränderst. So, Mann, ich kenne so viele Gemeinden, die sich nicht trauen, schwach zu sein. Das ist so schade, weil du weißt genau, die sind alle schwach, selbst wenn sie es nicht sagen. Alles Menschen. Ne? So, aber keiner ist ehrlich miteinander. Ne? Und auf einmal fängst du an, dann eine Predigt zu haben und auch nach dem Gottesdienst, wenn es um Gott geht, ne? So, die, wo alles immer gerade und perfekt ist. So, ne? So ganz, ganz zielstrebig so. Und aber auch so geredet wird, als ob so gelebt wird. Ne? So, Mann, wir sind alle fehlbar. Ich kann das Wenigste von dem, was ich lehre, leben. So, ich bin überhaupt nicht fähig dazu. Ne? So, mal kann ich es eine Woche und auf einmal falle ich wieder hin. Total konfus. So, Gott zeigt mir irgendwas so und ich denke, ja, das stimmt. So, total dumm. Ne? Und dann auf einmal, ein paar Tage später manchmal so, kommt Gott und redet genau das Gleiche nochmal und genau die gleiche Situation. Ne? Und ich denke so, ja, das stimmt. Ein paar Tage später genau das Gleiche nochmal. So, weißt du, irgendwie höre ich es und dann erinnere ich mich und dann weiß ich, das ist richtig und dann vergesse ich es. So, ey, seid schwach. So, aber seid doch stark. So, Vers 50. Aber die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und trieben sie aus ihrem Gebiet. Da schüttelten sie den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Ikonium. Die Jünger aber, die wurden voll Freude und voll Heiligen Geist. So. Und ich bin froh, dass ich bin hier und ich versuche, gehorsam zu sein. Ich weiß, ihr auch. So, und wenn Gott das nicht will und das nicht, also wenn die Menschen das nicht wollen oder so, dann liegt es nicht an uns. Weißt du? Und die Leute haben jetzt hier keine Frucht gesehen. Außer, naja, genau das Gegenteil von dem, was sie erwartet haben vielleicht. So, aber naja, was soll's. Ne? Deine Schuld, ich gehe weiter. So, und die gehen da weiter nicht zerbrochen, sondern voller Freude und voller Heiligen Geist. So. Naja, ich habe genug geredet. Lass uns beten. Ich muss aber. Herr, ich möchte ehrlich mit dir sein. So, ich wünsche mir auch nichts mehr, als ehrlich zu sein. Und so, ja, auch zu trauen, so zu sein, wer ich bin. So, ich will, dass alle sehen, dass du in mir wohnst. So, weil alle beobachten können, wie du mich veränderst. Tag für Tag, Jahr für Jahr. So, ich will, dass Leute, die hier zu Besuch sind und ein Jahr später kommen, mich sehen und hören und einfach sagen, so krass, was Gott gemacht hat. So, ich kann Gott da sehen. So, ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst so, und dass wir ehrlich zueinander sind, wie wir es zu dir sind. So, dass unsere Gebete ehrlich werden. So, und wir uns keine Gedanken machen, ob so irgendwas gewichtig genug ist oder richtig ausgesprochen. So, bitte hilf uns da einfach auch zueinander mehr zu vertrauen und einfach, ja, auch zuzulassen, so ein, ja, na, du weißt ja. Ich bitte dich, dass du auf uns kommst und dass du uns veränderst, dass du uns Gnade und Liebe zeigst und dass du uns nie vergessen lässt, dass wir in der Gnade bleiben sollen, uns nach Liebe ausstrecken sollen und dass, so, und dass, ja, wir auch vertrauen, dass wir uns deswegen nicht der Schwachheit hingeben und so, weil wir auf Gnade vertrauen und auf Liebe gucken, so, und weil wir wach voneinander auch sind. So, und ich würde dir vertrauen, dass, ja, dass wir deswegen nicht fleischlicher werden oder erst recht in die Welt gehen, sondern dass genau das uns verändert, Herr. So, weil du uns stärkst und weil wir uns aufrichten können und erbauen können, weil wir zusammen durch Probleme gehen können, zusammen durch, ja, durch Schwächen gehen können. Und ja, ich bitte dich, dass du veränderst und dass du uns wachrüttelst, wer es braucht. So, dass du auch die Leute herbringst, so, die herkommen sollen, so, dass, ja, du auch die erwächst, die erweckt werden sollen. So, dass du die wegsendest, die nicht hergehören. So, und, ja, bitte gib uns Liebe, sodass wir auch ehrlich sind, selbst wenn wir wissen, dass wir uns Feinde machen. So, in mach uns auch ehrlich, dass wir deiner Wahrheit mehr gehorchen als unserem Selbstbewusstsein oder unserer falschen Pflicht gegenüber anderen. Und ich danke dir, dass wir nicht dran schuld sind, wenn Sachen nicht laufen, wenn Menschen nicht erreicht werden. Ich denke, dass du unser Essen bist, unser Trinken, dass du reichst. Und wir wollen ja echt tiefer gehen mit dir. Und bitte führ uns da rein. Ja, und reiß uns den Vorhang weg, wenn wir einen gewebt haben. Oder wenn wir einen neuen Vorhang aufgehoben haben. Bitte zerschneid du den wieder, sodass wir einfach nur dich sehen. Amen.